Paulina Stulin in Echtzeit Teil 73 2021 29.8. Nach einem herzhaften Frühstück im Hotel noch eine Runde durch den Botanischen Garten spaziert und gegen Mittag den Zug nach Hause bestiegen. Im knüppelvoll besetzten ICE von Nürnberg nach Aschaffenburg bat ich eine junge Frau, vielleicht 17 Jahre alt, auf einem Vierer ihre Füße von dem Platz zu nehmen, den ich reserviert hatte. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, sagte sie in ihr Handy: "So ging es mir noch nie, Mama. Und jetzt kann ich mich noch nicht mal ausstrecken, weil sich eine Frau gegenüber von mir setzt. Ich halte es nicht mehr aus." Ich war erstmal ein bisschen eingeschnappt darüber, ausschließlich als Störenfried wahrgenommen zu werden, merkte aber schnell, dass sie sich gerade wirklich schlecht und alleingelassen fühlt und warf mein Beleidigtsein über Bord. Sie fuhr fort: "Mir ist total schwindelig. Was ist, wenn ich jetzt in Ohnmacht falle? Dann schauen doch alle nur weg." Nach einer längeren Gesprächspause, in der ihre Mutter ihr wohl einschärfte, sich Hilfe zu holen, sagte sie: "Ich kann doch jetzt nicht irgendeinem Fremden mein Handy geben und sagen, hier, meine Mutter." Eine Frau neben mir schaltete sich ein und sagte: "Doch, genau das können Sie." Sie ließ sich das Handy geben und sagte, souverän, als würde sie solche Situationen alltäglich managen: "Guten Tag, hier Krüger. Ich sitze Ihrer Tochter nun schon länger gegenüber und konnte nicht umhin, Ihr Gespräch mitzubekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Tochter ist nicht allein. Wir werden uns um Sie kümmern." "Ja, das ist doch selbstverständlich, wir müssen zusammenhalten. Ist doch Unsinn zu glauben, jeder müsse für sich selbst klarkommen." Ich war hin und weg von der entschlossenen Hilfsbereitschaft der Frau und stellte mich den beiden vor, als das Telefonat mit der Mutter beendet war, und bekräftigte, ebenfalls am Start zu sein, falls es hart auf hart kommt. Die taffe Frau sprach eine Zugbegleiterin an und schilderte ihr die Situation. Diese war auch sofort voll engagiert, um der misslichen Lage bestmöglich beizukommen, versicherte, dass sie, falls es schlimmer werden sollte, eine Durchsage machen würde, in der sie nach medizinischem Personal an Bord fragen würde, und bot den beiden an, in die erste Klasse umzuziehen, um dort ein bisschen weniger beengt zu sitzen. Die Helferin musste dies jedoch ablehnen, da sie selbst mit zwei Kleinkindern und einem Säugling unterwegs war. Und so bot ich an, die junge Frau, die sich mir daraufhin als Pia vorstellte, bis Aschaffenburg zu begleiten und ein Auge auf sie zu werfen. Wir schleppten uns mit ihrem schweren Koffer durch den Zug, vorbei an etlichen Leuten, die im Gang auf dem Boden saßen, in die erste Klasse, die halt leider nahezu ebenso voll besetzt war. Pia fand dann aber doch zwei Sitze für sich und ich setzte mich ein paar Plätze weiter und hielt regelmäßig nach ihr Ausschau. Als wir uns eine Stunde später Aschaffenburg näherten, ging ich durch die Reihen und suchte eine Person, die mindestens bis zu ihrer Haltestelle fahren würde, um mich als Aufpasserin abzulösen, und fand alsbald eine Frau, für die es ebenso unkompliziert klar war, die Aufgabe zu übernehmen. Ich ging nochmal zu Pia, wünschte ihr viel Energie und Geduld, um die weiteren Stationen durchzuhalten, bis sie von ihrer Mutter am Gleis in Siegburg abgeholt werden würde, und schärfte ihr nochmal ein, unbedingt nach Hilfe zu fragen, falls es schlimmer werden sollte. Sie habe recht, es gibt viele Arschlöcher, die einfach an Mitmenschen in Not vorbeigehen, aber es gibt auch immer und überall Leute, denen es nicht egal ist und die ihr von Herzen gern helfen. Sie war richtig gerührt, wie sehr sich um sie gekümmert wurde, und ich war es auch. Es stiftete ein richtig starkes Gefühl von Sicherheit, mitzubekommen, wie sich eine anonyme Masse kurzerhand in eine füreinander verantwortliche Gemeinschaft verwandelt. Bei Nieselregen in Darmstadt angekommen, heimgeradelt und mich direkt nach dem Auspacken an den PC gesetzt, um am Comic weiterzuarbeiten. Mir wummerte dabei der bedeutungsvolle Appell von Jan im Kopf, einen ureigenen Twist zu finden, sodass die Comic-Adaption des Stoffs nicht bloß eine müde Kopie des Films wird. Doch anstatt dass dieser Gedanke mich anfeuerte, Innovationen zu wagen, setzte er mich nur noch mehr unter Druck, zusätzlich zu der enormen Fülle an Arbeit, noch etwas extraordinär Pfiffiges und Kreatives abzuliefern. Am Abend entdeckte ich noch eine Rezension von Bei mir zu Hause, die wohlwollend begann, dann aber mit dem Absatz endete. Zitat: "Die Graphic Novel ist sehr eindringlich, real und ehrlich. Sie verdient, dass auch ich völlig ehrlich bin. Und mir war die Protagonistin etwas zu anstrengend und blieb mir bis zur letzten Seite fremd." Zitat Ende. Die Autorin fuhr fort, Zitat: "Vielleicht sind meine 30er einfach schon zu lange her, Oder habe ich mich womöglich zu sehr selbst erkannt? Zitat Ende. Doch das tröstete mich nur mäßig darüber hinweg, durch ihre Worte an einem meiner wunden Punkte berührt worden zu sein, nämlich als die Anstrengende gesehen zu werden, der Inbegriff einer Borderlinerin, Drama Queen, hysterische Egozentrikerin, von der man froh ist, wenn sie endlich die Runde verlässt und einem nicht mit ihrem aufdringlichen Getue auf die Nerven geht. 31.8. Erster Schultag nach den Sommerferien. Aufgrund eines Wasserschadens findet die Betreuung vorerst an der Schule statt und wird in den nächsten Monaten wahrscheinlich aufgrund der Raum- und Personalknappheit meine geliebten Zöglinge aus den älteren Jahrgängen ausschließen. Das Wiedereintreten in diese Sphäre der sozialen Arbeit fühlt sich ungewohnter denn je an. Ich bin mit dem Kopf ganz woanders. 1.9. Die Arbeit bestand heute größtenteils darin, mit den Kindern auf dem Schulhof Wikingerschach zu spielen und mir vom 13-jährigen Albert, der schon seit frühen Kindheitstagen fest entschlossen ist, Paläontologe zu werden, die Fossilien zeigen zu lassen, die er bei seinem Urlaub an der Ostsee erbeutet hat. Putzig, wie allergisch er darauf reagierte, als ich ihn einen Steinsammler nannte, weil das eine viel zu undifferenzierte Bezeichnung sei. Direkt danach zum Bahnhof geradelt und wieder auf Gleis 8 Richtung Aschaffenburg gestellt, um zu den Dreharbeiten zu fahren. Die fette Ladung Proviant, mit der ich mich eingedeckt hatte, tat gute Dienste, um mich über die Zugverspätung des darauffolgenden ICEs hinwegzutrösten. Überhaupt ging die Reise launenmäßig voll okay über die Bühne. Ich genoss es, in der warmen Nacht eine Runde um den Münchner Hauptbahnhof zu streunern und an der nächsten Station in Dachau 20 Minuten stoisch den Bahnsteig auf- und abzumarschieren. Die letzte Bahn war so leer, dass ich meine Maske ausziehen, mich schön ausbreiten und ein fürstliches Snackfest mitsamt Social Media Entertainment veranstalten konnte. Das Ankommen um 22 Uhr in der friedlichen Kuhdorfstille war richtig erquickend, perfekte Mischung aus vertraut und fremd. Ich stiefelte jedoch mit einem Quäntchen Misstrauen zum Hotel, ängstlich, dass das Einlassprozedere, das ich ein paar Stunden zuvor mit der Rezeptionistin besprochen hatte, nicht funktionieren und dieser entspannte Abend in einem nervigen Herumtelefonieren münden würde. Doch siehe da, der Plan ging auf. Mein Schlüssel lag im sogenannten Keyboy, einer versteckten Metallkiste am Nebeneingang des Hauses, und so kam ich unkompliziert ins Zimmer und freute mich darüber, dass alles einfach so klappte. Mit ein bisschen Bammel ging ich dennoch schlafen, eingeschüchtert von der Aussicht auf einen langen morgigen Tag am Set, sowie das Bergfest am Abend, das meine Nüchternheit auf eine herausfordernde Probe stellen würde. 2.9. In der Tat ein anspruchsvoller Tag. Ich schaffte es zwar gut, mir sinnvolle Aufgaben zu stellen und eine gesunde Balance zwischen Zeichnen, Zugucken und Pause machen zu finden, doch ich habe es trotz bester Bemühungen nicht hingekriegt, richtig glücklich mit diesem 2. September 2021 zu werden. Besonders schwierig wurde es nach Drehschluss, als der Grill angeschmissen, Bierbänke aufgestellt und Drinks ausgeschenkt wurden. Die SchauspielerInnen waren mal wieder der Inbegriff von Heiterkeit und unbeschwertem Frohsinn. Nach dem dritten Lied spackten schon alle wild auf der Tanzfläche ab und sangen lauthals mit, wie bei sonstigen Feiern erst zu später Stunde, wenn alle schon warm gesoffen und aufeinander eingegroovt sind. Ich rang mit mir, ob ich es wagen sollte, mitzuspielen. Wer wollte und sollte ich hier und heute sein? Die verrückte Partymaus, die Gesprächeführerin oder die zurückgenommene Beobachterin? Ich flüchtete mich erstmal ins Buffet. Beim Essen kam ich mit dem Tonassistenten Robert ins Gespräch, doch als ich mit meinem zweiten vollbeladenen Teller zu den Bänken zurückkehrte, musste ich feststellen, dass er, mit dem ich eben noch über den Nahostkonflikt geredet hatte, verschwunden war und da niemand mehr saß, den ich kannte. Da erklang aus dem dunklen Getümmel plötzlich Doris Stimme und lud mich ein, bei ihr Platz zu nehmen. Ich fühlte mich in ihrer Präsenz sofort gut aufgehoben und kam mit der neben ihr sitzenden Diana ins Gespräch. Ihres Zeichens zweite Regieassistenz und ein Urgestein im Biz, die in den 90ern fett Karriere damit gemacht hat, eine Agentur für spezielle Komparsen zu gründen, also zum Beispiel Punks oder Gruftis, die Filmen ein besonders authentisches Flair verleihen sollten und die davon berichtete, wie sie im Rahmen dessen als eine der ersten in Deutschland Castings in Gefängnissen und Bordellen abgehalten hat. Danach kam ich in einen fruchtbaren Austausch mit dem Kameramann Hanno über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen seiner und meiner Arbeit. Wir stellten fest, dass bei uns beiden das auswählende Sehen, Einrahmen und Ausschneiden eine große Rolle spielt, ihm jedoch im Gegensatz zu mir noch die Bewegung als Werkzeug zur Verfügung steht, um zu zeigen, worum es geht. Seine Aufgabe bestehe weniger in der Gestaltung einzelner Bilder, in denen zum Beispiel durch das Verhältnis von Flasche und Person Alkoholismus der Dargestellten verschlüsselt sei, sondern einen Erzählfluss zu komponieren. Erinnerte mich daran, dass Scott McCloud den Hauptunterschied zwischen Comic und Film darin sieht, dass sich Film in der Zeit und Comic im Raum ausbreite. Mit solchen hochkarätigen Menschen, allen voran Doris, zusammenzusitzen, war natürlich die Krönung. Ich sog jede Interaktion mit ihr gierig auf und genoss es, zu den Auserwählten zu gehören, die sich in ihrer Präsenz sonnen durften. Wie locker sie war. Einfach da und entspannt und lustig und lieb. Ich fragte sie, ob ihr bei Filmdrehs schon mal SchauspielerInnen mit komischen Schrullen begegnet sind oder die aberwitzige Dinge fordern und bei Nichterfüllung ihrer Wünsche empört verkünden, so kann ich nicht arbeiten. Ich hoffte auf lustige Lester-Stories, doch sie spielte meinen Gesprächsaufschlag in eine ganz andere Richtung. Sie kenne natürlich solche Extravaganzen, sehe sie aber nicht als eitles Getue, sondern als Symptom dafür, dass in der Zusammenarbeit etwas nicht stimmt. Sie sei stets bemüht, möglichst viele Hierarchien abzubauen, die andere, gerade männliche Regisseure, rigoros verteidigen. Jene benutzen dann häufig auch Kriegsvokabular, wenn sie über ihre Arbeit sprechen, und kommandieren ihre Untergebenen so herum, dass ein Klima der Angst entsteht, woraus dann eben solche mitunter ziemlich albern wirkende Reaktionen erwachsen. Dass Doris zwischen Essen und Unterhalten immer mal wieder einen Ausflug auf die Tanzfläche machte, gab mir einen Ruck, mich dort auch mal auszuprobieren. Und siehe da, es ging. Es fühlte sich stellenweise zwar schon gekünstelt und ungelenk an, aber ich schöpfte doch Zufriedenheit aus hier und da aufblitzenden Momenten, in denen ich eins mit der Musik war und mich nicht wie jemand fühlte, der jemanden imitiert, der gerne tanzt. Aber da war halt doch eine spürbare Differenz zwischen mir und den anderen. Sie waren verbunden, ich war für mich. Sie formten spontane Zirkel, nahmen sich in die Arme und umspielten einander. Ich drehte mich um mich selbst wie ein einsamer Planet. Daneben, aber nicht dabei. Während des Liedes Billie Jean kam die Szenenbildnerin Deborah auf mich zu, zog mich vom Rand in die Mitte und stellte mich Kerstin, einer anderen leidenschaftlichen Tänzerin, vor, um mich zu integrieren. Ich fand das richtig rührend und alles, doch die Worte, die sie wählte, um mich zum Näherkommen einzuladen, trafen mich wie ein Stich ins Herz, von dem ich mich den Rest des Abends nicht mehr erholen sollte. Inmitten des lauten Halligallis rief sie mir ins Ohr: »Du bist so allein!« Dieser Satz löste ein Gewitter aus ungnädigen Selbstvorwürfen in mir aus. »Du Sonderling!« Alle sind lässig miteinander verschmolzen und du als Einzige abgekapselt hinter deiner Ego-Mauer. Er bestätigte meine zuvor nur diffuse Ahnung, dass ich nicht dazugehörte, dass meine abstoßende Ausstrahlung nicht nur ein Hirngespinst, sondern auch von außen wahrnehmbar war. Ich gab mein Bestes, mich in den Flow der Gemeinschaft einzugliedern, doch der Gedanke, dass die anderen sehen, wie fremd mir das alles ist, hemmte mich so sehr, dass ich es schließlich aufgab und zur sicheren Bastion der Bierbänke zurückkehrte. Dort war ich weniger der Gefahr ausgesetzt, in aller Öffentlichkeit preiszugeben, was für ein verklemmter Angsthase ich bin. Ich setzte mich und studierte wie die anderen, das, was mir so schwer fiel, beherrschten wie eine Muttersprache. Ich würde so gerne können, was ihnen so leicht fällt. Und zwar nicht erst durch fleißige Übungen angeeignet. Ich will, dass es natürlich aus mir herausfließt, mühelos, unverstellt. Kurz vor Mitternacht war dann ein Grad an Ungemach bei mir erreicht, der mich den wiederentdeckten Robert fragen ließ, ob er sich mit mir zurück nach Altomünster fahren lassen will. Er war sofort dabei und erlöste mich damit zumindest von dem Gefühl, der einzige Partymuffel zu sein. Auch hier wieder Scham, Scham, Scham darüber, dass ich so schlecht im Spaß haben bin. Bei der schweigenden Fahrt durch die Dunkelheit regnete es weiter Anschuldigungen in mir. Ich versuchte mich damit zu besänftigen, dass meine heutigen Tanzversuche ja genau die richtigen Schritte heraus aus meinem Ego-Gefängnis waren, auf einen neuen Weg, der anfangs eben noch holprig ist, und dass ich nicht außer Acht lassen sollte, dass jene, die ich heute so heißblütig beneidet hatte, in anderen Hinsichten unbegabt sind und zum Beispiel nicht so tiefe Gespräche führen können wie ich. Doch es überwog die Sehnsucht nach dem, was ich nicht hatte. Und Deborahs Satz thronte über all diesen intellektuellen Versuchen, mir den bitteren Stachel der Erkenntnis über mein Abgetrenntsein aus dem Fleisch zu ziehen. 3.9. Da die Dreharbeiten erst heute Mittag begannen, hatte ich ausgiebig Zeit, um ungehetzt meiner Morgenroutine nachzugehen und dann nach 1,5 Stunden joggen zu gehen. Die Runde war atemberaubend, ohne Zweifel eines der intensivsten Erlebnisse, das ich je mit mir selbst hatte. Ich fühlte mich mega stark, wie ich alleine in fast absoluter Menschenleere durch die fremden Wälder rannte, mit nichts an mir außer meiner Kleidung und dem Hotelschlüssel. Ich war ein einziges Bündel Energie, das rhythmisch atmend durch den Raum wummerte. Die Landschaft war imposant und abwechslungsreich und rau. Die echte Welt. Und ich mittendrin. Kein Abstand zwischen mir und den Dingen. Ich gehörte zum Ganzen. Es war so real, wie es nur ging. Nichts hat gefehlt. Ich strotzte nur so vor Kraft. Mein Zentrum war eine unerschöpfliche Quelle, aus der Stärke strömte, die ich durch bewusste Portionierung in einen stetig plätschernden Bewegungsfluss leitete. Ich war so unermesslich dankbar, mich in Einheit mit dieser prachtvollen Umgebung erleben zu dürfen. Ich war die Wildnis selbst, zu Hause an einem Ort, an dem ich noch nie zuvor gewesen bin. Wieder in meinem Zimmer angekommen, sah ich unter der Dusche in einem Sliding Doors Moment die Alternativversion dieses Morgens. Das, was nun wäre, wenn ich gestern gesoffen hätte. Ich hätte jetzt fetzenhafte Flashbacks von Körperkontakt mit Halbfremden, Zügellosigkeit, erregtem Taumel und lautstarkem Unsinn. Da wären coole neue Fotos auf meinem Handy. Über einige Erinnerungen würde ich lachen, mich für andere in Grund und Boden schämen und mühevoll zusammenpuzzeln, was in den dunklen Lücken dazwischen geschehen ist. Es würde sich so anfühlen, als wären meine Schläfen in einen Schraubstock eingezwängt. Ich stünde den Rest des Tages neben mir und hätte elendigen Durchfall. Dann doch lieber das hier. Die BewohnerInnen Altomünsters schmücken ihre Häuser und die Wanderwege üppig mit Aphorismen und Gedichten, die dazu ermuntern, das Leben voll auszukosten, im Moment zu weilen, die Dinge mit Humor zu nehmen, der Vergänglichkeit von allem einzugedenken und sich vom Verhalten anderer oder sonstigem Unglück nicht den Tag verderben zu lassen. Lieblingsspruch von heute: Dahorm ist, wo der Schlüssel bast. Bei der Hinfahrt zum Set wieder einen richtig guten Schnack mit Robert gehabt, der mir dafür dankte, ihn gestern motiviert zu haben, frühzeitig ins Hotel zurückzukehren und ihn damit vor Alkoholexzessen bewahrt zu haben, die ihm heute garantiert den Tag verdorben hätten. Irgendwie fiel während unseres Austausches die Phrase »so eine gute Chance«, was ich zum Anlass nahm, mich bei ihm darüber auszujammern, wie sehr es mir inzwischen auf den Keks geht, dass alle, denen ich davon erzähle, dass Doris mich für die Realisation des Comics engagiert hat, mit genau diesen Worten reagieren. Was für eine gute Chance. Für mich schwingt damit, als wäre ich bisher eine unbedeutende Bauersmagd gewesen, die nun gnädigerweise von einem Prinzen erwählt, vom Schatten ins Licht geholt wurde. Das macht mich ähnlich wütend, wie wenn Leute meinen, sie hätten auch gerne ein Talent zum Zeichnen. Beide Formulierungen unterschlagen meinen Eigenanteil an der Sache. Sowohl die Chance als auch das Talent klingen wie ein random mir zugefallener Kuss von Gott, der mir einen unverdienten Vorteil verschafft. Ich will aber, dass deutlich ist, wie sehr ich mich dafür abgerackert habe, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Dass mir neben den günstigen Umständen, die ich natürlich nicht leugnen will, etliche Hindernisse im Weg standen und ich lange, lange Umwege entlang trotten musste, die mit ein wenig Pech auch locker in die Bedeutungslosigkeit hätten führen können. Robert erzählte daraufhin, dass er immer allergisch darauf reagiere, wenn er mit zeitlichem Abstand auf alte Bekannte treffe und sie ihn fragen, ob er immer noch Tonassistent sei. Bei diesen Nachfragen schwinge mit, dass das, was er mache, doch unmöglich ein zufriedenstellender Zustand sein könne. Er müsse doch eigentlich danach streben, ihn hinter sich zu lassen und etwas Höheres zu erreichen. Ein versteckter Vorwurf, nicht aus den Vollen zu schöpfen, sein Potenzial zu entfalten und letztlich im Leben versagt zu haben. Ich erwischte mich im Gespräch jedoch in eine ähnliche Kerbe wie seine Bekannten zu schlagen, als ich ihn daraufhin fragte, ob er, wie alle Audiomenschen, die ich kenne, eigentlich Musiker sei. Er bejahte dies schmunzelnd, als hätte ich ihn dabei etwas erwischt, und verteidigte dann, aus meiner Sicht ein bisschen zu eifrig, seinen Entschluss, vor ein paar Jahren das Saxophonspielen aufgegeben zu haben, da er sich nicht mehr zum Üben aufraffen konnte und die ganze Zeit nur noch von Schuldgefühlen über seine eigene Untätigkeit geplagt war. Ich popelte indiskret nach, ob er aus der zeitlichen Distanz zufrieden mit dieser Entscheidung sei, was sichtlich Wehmut in ihm auslöste und Erinnerungen an die Schwärmereien von damals weckte, als er noch große Pläne hatte. Er schloss mit dem Satz: Aber dann musste ich einsehen, dass ich einfach zu faul bin. Faule Ausrede, dachte ich mit meinem Tüchtigkeits-Mindset und erkannte im zweiten Moment darin den eigentlich an mich selbst gerichteten Appell, bloß keine Müdigkeit fortzuschützen, nicht rumzuheulen und tapfer weiterzukämpfen. Nach dem Frühstück direkt weiter mit dem Zeichnen am Pool gemacht, wo sich schönerweise Deborah zu mir setzte, um eine zu rauchen, und mir damit eine gute Gelegenheit bot, mich für ihren gestrigen Tanz-Integrations-Move zu bedanken. Ich erklärte, dass mir das gerade deshalb so viel bedeutet habe, weil mir das Nüchternsein immer noch schwerfällt, gerade in Situationen, in denen alle anderen es nicht sind, und sie zeigte herzallerliebste Anteilnahme. Ihre Assistentin setzte sich dazu und erzählte auf meine Nachfrage, welche Aufgaben ihnen als Szenenbildnerinnen noch bevorstünden. Bald stehe der Dreh in einer Villa an, für den die beiden ein Bild auf Leinwand malen müssen, das kommuniziert, dass die Bewohnerin fett Kohle hat. Es hat fast schon was von einer subversiven Kunstaktion, ein Pseudo-Kunstwerk zu erschaffen, dessen einziger Zweck es ist, im Hintergrund einer Filmszene zu hängen und den Anschein eines echten, richtig teuren Kunstwerks zu machen, mit dem reiche Leute ihre Wohnung schmücken. Eine der innigsten Verbindungen mit den Leuten am Set habe ich mit Maria Happel, die mir so schön für meine Zeichnungen schmeichelte, dass ich mich traute, ihr mehr und mehr mit meinen Fragen über das Schauspielersein auf den Leib zu rücken. Es ergab sich heute, dass ich sie noch einmal porträtierte, daraufhin wieder tief mit ihr ins Gespräch kam und dabei viele interessante Details über ihre Lehrtätigkeit aufsaugte. Auf meine Bitte hin, zu beschreiben, wie man sich die Grundlagenausbildung vorstellen könne, nannte sie in der Kategorie Arbeit, die dazu diene, den Körper aufzurichten, die Disziplinen Fechten, Ballett und Aikido. Dann sei das Ensemblespiel noch von großer Bedeutung, um das zu lernen, was sie die Woche zuvor so schön mit den Atem teilen bezeichnet hat, sowie das individuelle Ausarbeiten und Feilen an Monologen, mit denen sich die ihr Anvertrauten dann für zukünftige Engagements bewerben. Interessant auch zu erfahren, dass es an Schauspielschulen gang und gäbe ist, dass man während der Ausbildung Auftrittsverbot hat, damit die Formung ausschließlich in der Lehre stattfindet. Das Wichtigste, was Maria den Studierenden vermitteln möchte, sei jedoch etwas viel Fundamentaleres, nämlich sich mit der eigenen Motivation auseinanderzusetzen, warum man gerade diesen Beruf ergreifen will. Die meisten ihrer SchülerInnen seien getrieben von einer tiefen Unsicherheit, wie sie auf andere Leute wirken, und suchen sich selbst in den Blicken und Reaktionen des Publikums. Dieses Sich-Finden im Anderen sei einerseits ein normales und urmenschliches Bedürfnis, dessen Stillung wir alle auf die eine oder andere Weise anstreben. Es dadurch zu befriedigen, dass man sich ins Rampenlicht stellt, sich buchstäblich oder im übertragenen Sinne nackt macht und der öffentlichen Bewertung aussetzt, ist nur eine besonders offensive Art, eine Antwort auf die Frage nach der eigenen Identität zu finden, eine, die natürlich vielerlei Gefahren birgt. Maria möchte ihren SchülerInnen diesen unbewusst eingeschlagenen Weg bewusst machen, sie mit ihren oft aus persönlichen Traumata herrührenden Beweggründen konfrontieren und versöhnen, sodass ein wahrhaftiges und sicheres Sich-Öffnen möglich wird. Ich war baff und fühlte mich in höchstem Maße angesprochen von dem, was sie erzählte, besonders als sie betonte, dass konterintuitiverweise gerade die laut und selbstbewusst daherkommenden von schlimmen Minderwertigkeitsgefühlen geplagt seien, die sie mit der Taktik des Übertönens zu verdrängen versuchen. Ich fragte, was der beste Weg sei, sich mit dieser Urunsicherheit zu arrangieren, sodass das Bemühen, sie zu verstecken, nicht mehr so viele Kapazitäten im Alltag einnimmt. Sie antwortete klipp und klar mit einem Wort: Selbstakzeptanz. Das saß. Selbstakzeptanz. Mir schoss direkt der gestrige Abend in den Sinn, wie ich lechzend nach dem, was die anderen haben und ich nicht, auf der Bierbank saß und mich dafür schalt, keine johlende Partykanone zu sein, die am liebsten die ganze Nacht durchtanzt. Maria hat recht. Es ist albern, mir zu wünschen, jemand zu sein, der ich nicht bin. Was nicht bedeuten soll, dass ich auf ewig darauf festgelegt bin, eine verkopfte Laberbacke zu sein, die sich stoffelig beim Tanzen anstellt. Dass ich mir wünsche, in dieser bisher unterentwickelten Richtung zu wachsen, ist ja auch ein Teil von mir. Mich dafür auszupeitschen, dass diese Transformation nicht von jetzt auf gleich gelingt, hilft mir jedoch keinen Meter weiter. Es ist gut und richtig, dass ich nicht im Status quo verharren will, Hummeln im Hintern habe, unbekannte Facetten in mir zu erforschen, Dinge zu lernen, die ich noch nicht kann. Aber Antrieb für diese Veränderung sollte nicht eine Verachtung dessen sein, was ich aktuell bin, sondern ein Streben, meinen Horizont zu erweitern. Und das gelingt nur, wenn ich mir Klarheit sowohl über meine Stärken als auch meine Schwächen verschaffe und beide anerkenne, nicht als in Stein gemeißelt, sondern um zu wissen, woran ich bin, woran es mir mangelt und womit ich arbeiten kann. Eine andere Person, mit der ich mich verbunden fühle, ist Arzu Erman, die sich in bisherigen Tischgesprächen durch vornehme Zurückhaltung auszeichnete, auf Nachfrage jedoch offenherzig ihren inneren Reichtum mit mir teilte. Wir sprachen darüber, wie wir beide jeweils zum Freibad-Projekt gekommen sind, und sie berichtete, dass sie komplett zerflossen sei vor Glück, als sie für den Film angefragt wurde. Darüber kamen wir zu der Frage, an welchen anderen Momenten in unserem Leben wir bisher dieses Gefühl hatten, fast überzuschnappen vor Freude, dass das eigene Schaffen Anerkennung und Anklang findet. Arzu beschrieb, wie sie als Teenager begann, eigene Lieder auf der Gitarre zu komponieren, diese auf Kassette einspielte, bei einem Wettbewerb einschickte und es kaum fassen konnte, als sie aus hunderten Einsendungen mit 9 anderen als Beste auserkoren und zu einem prestigeträchtigen Auftritt nach Berlin eingeladen wurde, um die Songs, die sie still und heimlich in ihrem Kinderzimmer aufgenommen hatte, vor einem riesigen Publikum zu performen. In der Folgezeit verzeichnete sie mit ihrem musischen Schaffen einen Erfolg nach dem anderen, was sie jedes Mal in ungläubige Ekstase und Stolz darüber versetzte, dass sie damit, was ihre Familie, die als GastarbeiterInnen nach Deutschland gekommen sind, lange nicht als richtige Arbeit ansehen konnten, ihren Lebensunterhalt bestritt. Als die Frage auf mich kam, wurde es ein bisschen sad, denn ich musste eingestehen, zuallererst an die vielen Niederlagen denken zu müssen, die meine Erfolge zahlenmäßig weitaus übertrafen. Die vielen Ideen, in die ich Tage, Wochen und Monate lang Herzblut hineingepumpt hatte und die am Ende keinen Schwanz interessierten. Die vielen Bilder und Basteleien, in die ich tonnenweise Material und Nerven investiert hatte und die ein paar Jahre später unbeachtet auf dem Sperrmüll landeten. Die Ablehnungen von Kunsthochschulen, Verlagen, Galerien und Agenturen. Die unterwältigende Anzahl von Klicks und Likes. Der allgemeine Mangel an Interesse dafür, was ich so zu bieten hatte. Aber sie waren vereinzelt natürlich auch bei mir da, diese herausragenden Momente. Als ich zum Beispiel letzten Oktober durch Neukölln spaziert bin und mich der Link zu Andreas Platthaus Besprechung von Bei mir zu Hause erreichte. Oder als Annette mir schrieb, dass die erste Auflage innerhalb von weniger Wochen ausverkauft war und sie direkt eine weitere nachdrucken wolle. Diese Erfolge hatten aber im Gegensatz zu denen von Arzus auserwählt worden sein als Teenager weniger den Charakter unverhofften Glücks. Es war vielmehr ein: Na, endlich checkt mal jemand, was ich auf dem Kasten habe. Unser Plausch plätscherte weiter und Arzu benannte als eine der Hauptquellen ihres Vorankommens die vielen MentorInnen und Vorbilder, von denen sie gelernt habe. Ein schöner Ratschlag, den sie mal von einem dieser bedeutsamen Menschen bekommen habe, um ihr den Unterschied zwischen Theater und Filmschauspiel zu erklären: Stell dir eine Kerze vor. Theaterschauspiel pustet sie aus. Filmschauspiel hingegen lässt die Flamme nicht einen Moment flackern. Maria schaltete sich ins Gespräch ein und bestätigte, dass es beim Theater eine große Herausforderung sei, so zu flüstern, dass es auch noch die letzte Reihe mitbekäme, und dass der Film im Gegensatz dazu vielmehr erfordere, das Nichtspielen zu erlernen, einerseits der Natürlichkeit zuliebe, aber auch, weil der Film ihrer Ansicht nach mehr als das Theater die Funktion erfülle, als Leinwand für die Projektionen des Publikums zu fungieren und idealerweise genug Leere lasse, damit die Gefühlswelt der Zuschauenden Platz darin findet. Am Nachmittag Samuel Schneider gezeichnet, der Love Interest im Film, und mich direkt ein bisschen in ihn verknallt. Er ist mir schon gestern auf der Party dadurch aufgefallen, wie übertrieben im Einklang er mit sich selbst schien. Gelassen, als wäre sein persönliches Glück völlig unabhängig von der Situation um ihn herum, aber dabei gleichzeitig voll dabei, mittendrin im Getümmel, einen richtig guten Abend habend. Als ich ihm während des Porträtierens davon erzählte, wie drollig ernst viele Kinder das Modellsitzen nehmen, wenn ich sie in der Betreuung zeichne, und manchen dabei sogar Tränen kommen, die sie aber tapfer ignorieren, um bloß nicht das Bild zu vermasseln, meinte er, das würde wahrscheinlich daran liegen, dass sie Stillsitzen missverstehen als Erstarren. Viel einfacher wäre es, wenn sie sich in einen Modus begeben würden, den er Wohlspannung nannte. Dieser Zustand sei beispielsweise bei Tieren gut beobachtbar und gerade jungen Menschen oft noch nicht abhanden gekommen, sprich durch falsche Körpererziehung, die zu Fehlhaltungen führe, abtrainiert worden. Sich diese Wohlspannung zurück anzueignen und konstant in ihr zu weilen, sei das Ziel seiner Leibbemeisterung. In der Wohlspannung könne man sowohl ruhen, aktiv sein, als auch abrupt zwischen beidem wechseln, wie Kleinkinder, die von einem auf den anderen Moment losrennen, wenn etwas ihr Interesse weckt, und sich dabei nichts zerren, weil sie eben von einer ständigen, entspannten Bereitschaft durchströmt sind. Um die Wohlspannung wieder zu erlernen, sei es erforderlich, sich all die in Fleisch und Blut übergegangenen automatisierten Bewegungsabläufe bewusst zu machen und sie Schritt für Schritt umzuprogrammieren, was eine anspruchsvolle Aufgabe sei, die sich auf jeden Lebensbereich erstrecke und von der man, sobald man sie angehe, keine Auszeit mehr habe. Ich konnte viel damit anfangen und erkannte Parallelen zu Hermann Schmitz, der diesen Zustand wohl als Ausgewogenheit zwischen den beiden leiblichen Urantagonismen der Spannung und Schwellung beschrieben hätte. Samuels Ausführungen imponierten mir und ließen mich den Ursprung seiner ins Auge springenden Hotness besser verstehen. Der fühlt sich wohl in seiner Haut, das sieht man. Seine Reaktion auf meine Zeichnung war leider kein schmeichelhaftes »Oh wow, wie schön«. Er stutzte beim Anblick des Bildes, lächelte höflich, wendete es hin und her und versuchte sich darin zu finden, doch es sah ihm einfach nicht ähnlich. Ich hatte versagt. Ich schämte mich in Grund und Boden, uns beide in diese unangenehme Situation gebracht zu haben. Ich tat kalt, versuchte, mir nichts anmerken zu lassen und wandte mich ostentativ Maria zu, um mich aus dieser Schmach zu befreien. Der Tag plätscherte weiter und ich zeichnete noch Lisa Wagner, deren machohafte Härte mir gut gefiel. Während des Porträtierens führte sie ein Gespräch mit einer Kollegin. Dabei ignorierten die beiden mich völlig, wie eine Reinigungskraft, Kellnerin oder sonstiges Dienstpersonal, das sich zwar am selben Ort, aber gleichzeitig in einer anderen Sphäre aufhält, schweigend seiner Arbeit nachgeht, ohne sich als Mensch mit Meinungen und Eigenarten einzubringen. Diese Position als unbeachtete Nebendarstellerin war mir sehr unvertraut. Doch ich war wohl nicht völlig unsichtbar für die beiden, was sich mir zeigte, als eine andere Schauspielerin vorbeikam, auf meine Zeichnung deutete und neckisch meinte, da stimme noch etwas nicht mit den Augen, worauf mir ein kleiner Seufzer entfuhr, der wohl anklagender klang, als ich wollte. Denn als sie weiterging, fuhr Lisa mit dem eben pausierten Thema fort, was ihre kreativen Beweggründe seien, und meinte, all ihr Schaffen speise sich aus einem unerschöpflichen Vorrat aus, Zitat, Hass, tiefem Hass. So einen Hass, den Paulina gerade spürt. Mein Aufenthalt am Set neigt sich dem Ende zu. Ich freute mich, nochmal mit Andrea Sawatzki ins Gespräch zu kommen und sie über ihr Verhältnis zu dem von ihr verkörperten Charakter Eva auszufragen. Sie betonte zuvorderst die Liebe zu ihrer Rolle, verteidigte Eva gegen den Vorwurf, eine Rassistin zu sein, und erklärte ihr stellenweise abscheuliches Verhalten damit, dass sie einen inneren verurteilenden Blick auf sich selbst habe, den sie auf muslimische Frauen projiziere. Sie fühle sich von ihnen als Hure gesehen und begegne diesem gefühlten Angriff durch vorauseilende Verteidigung. Ich packte meine Sachen und suchte Doris auf, um Tschüss zu sagen, die gerade mit zwei SchauspielerInnen Suppe aß. Als ich mich zu ihnen an den Tisch setzte, bat sie mich lächelnd, ihnen noch ein paar Momente zu geben, da sie gerade das Drehbuch besprachen. Ich zuckte zurück, aus Scham zu stören. Da checkte sie, dass ich morgen früh fahre und dies unsere letzte Begegnung während dieses Aufenthalts sein würde. Sie meinte, na, das sei natürlich was anderes, und bestand darauf, dass ich sitzen blieb. Ich versuchte, mich dem Gefühl, unerwünscht zu sein, nicht hinzugeben, nahm ihre liebe Geste einfach mal an und blieb für ein paar Minuten, in denen wir uns noch ein bisschen über den Comic austauschten. Beim Abschied meinte sie, ich sehe aus, als hätte ich gut Sonne abbekommen. Ich deutete diese Aussage automatisch zu meinen Ungunsten und fragte, meinst du, ich habe Sonnenbrand oder was? Worauf sie sagte, nein, ich wirke einfach entspannt und gut erholt. Ich grübelte später noch länger darüber nach, wie sehr ich im Gespräch mit ihr ständig bemüht gewesen bin, in so vielen Nebensätzen wie möglich Komplimente einzustreuen und auf Zehenspitzen um jede Möglichkeit herumzutapsen, die Dissonanzen oder Antipathie gegen mich erzeugen könnte. Ich Schleimer. Diese Harmoniesucht ist doch im Grunde ein ebenso unangenehmes Charaktermerkmal wie rücksichtslose Selbstherrlichkeit. Genauso Maskerade, um die eigene Unsicherheit zu kaschieren. Ein Mensch, der nie in Fettnäpfchen tritt, sich nie ungefragt in den Mittelpunkt stellt oder anderen im Eifer des Gefechts ins Wort fällt, wirkt unauthentisch. Als hätte er allen Wildwuchs in sich ausgerupft und mit einem Betongarten ersetzt. Oder, um es mit der schönen Wortkreation von Friedemann Schulz von Thun zu sagen, friedhöflich. Allgemein fühlt es sich so an, als würde ich in puncto zwischenmenschlicher Kommunikation gerade einen neuen Entwicklungsschub machen. Ich schaffe es häufiger, beim Zuhören von vorgefertigten Erwiderungen loszulassen, die sich mir auf bestimmte Stichworte hin aufdrängen, weniger Geschichten abzuspulen, die ich schon tausendmal erzählt habe, oder Meinungen wiederzukäuen, die die ganze Zeit, während die andere Person noch redet, schon in den Startlöchern darauf warten, bis sie Gelegenheit bekommen, abgefeuert zu werden, was ein wirklich frisches und unbefangenes Einlassen darauf, was mein Gegenüber mir zu sagen hat, verunmöglicht. Es ist wirklich gar nicht so leicht, dieses ständige Gewappnetsein darauf, was als nächstes passiert, sein zu lassen. Ich setze mich damit der Gefahr aus, dass mir die Worte fehlen, sobald eine Gesprächspause eintritt. Eine Übung darin, mich nicht ständig auf alles vorzubereiten, aus Angst dumm dazustehen. Sie erfordert mich, leer zu machen, das noch nie Dagewesene zuzulassen und willkommen zu heißen. Ich muss dabei dem Drang widerstehen, dem Moment vorauszueilen, um jederzeit eine clevere Antwort parat zu haben. Lernen, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. Improvisieren. Bei der Fahrt zurück nach Altomünster noch ein schönes Gespräch mit Hannah, der dritten Regieassistenz, gehabt. Sie studiert Eventmanagement und benannte als Hauptantriebskraft für ihr Schaffen die Wonne, die es ihr bereite, Zusammenkünfte von Menschen so zu orchestrieren, dass die Feier, Veranstaltung oder in diesem Fall der Film, für alle Beteiligten zu einer das Leben lang nachwirkenden Bereicherung werden, an die sie sich gerne zurückerinnern. Ich fragte sie, welche Art von Deformation professionell ihr beruflicher Alltag mit sich bringt, der so viel Pünktlichkeit, Planung und gewissenhaftes Abarbeiten von To-Do-Listen erfordert. Also ob sie auch in ihrer Freizeit immer alles tipptopp im Griff habe und anstehende Aufgaben sofort angehe, statt sie vor sich herzuschieben. Sie wies die Vorstellung, privat ebenso perfekt organisiert zu sein, lachend von sich und meinte, es sei wohl eher das Gegenteil. Nach Feierabend empfände sie es als sehr wohltuend, mal nicht alle Prozesse bestmöglich zu optimieren, sondern die Zügel aus der Hand zu legen, in den Tag hineinzuleben und benutzt das Geschirr gerne mal eine Woche stehen zu lassen. Beobachtung bezüglich der Geschlechterverteilung in den verschiedenen Aufgabenbereichen am Set. Größtenteils ausgewogen. Allein bei den Fahrern war keine einzige Frau und bei den Kostüm- und Maskenbildnerinnen kein einziger Mann dabei. 4.9. Angenehme Morgenstunden, in denen ich Kaffee trinkend auf dem breiten Fensterbrett des Hotelzimmers mit Blick auf den Marktplatz saß und Tagebuch schrieb. Inzwischen schon reiseroutinierter, fiel meine Aufbruchsnervosität diesmal nicht ganz so heftig aus. Abgesehen von kleinen Stimmungsdurchhängern und immer mal wieder aufwallenden Befürchtungen, dass alles schiefgehen wird, klappte auch diesmal alles wie am Schnürchen. Ich kam pünktlich in Darmstadt an, packte aus, ging einkaufen und verbuddelte mich wieder in der Comicarbeit.